Wenn ich endlich ich selber bin und mich nicht mehr die ganze Zeit anpasse, dann fühlt sich das total gut an. Denkt man ja erstmal, oder? Ich finde, das ist auch so ein super naheliegender Satz eigentlich, weil man denkt ja, ja, das fühlt sich voll befreiend an, dann bin ich endlich ich selber, dann muss ich nicht mehr die ganze Zeit aufpassen, wie wirke ich und was denken andere. Und eigentlich ist es ja was, wo man denken würde, wenn ich das schaffe, wenn ich dann dahin komme, dann geht's mir gut damit. Was aber gefühlt viel zu wenig oder worüber gefühlt viel zu wenig gesprochen wird, ist, dass am Anfang tatsächlich komplett das Gegenteil der Fall ist und dass es total normal ist und dass es auch wirklich Gründe hat, warum das so ist. Aber ich finde, das sagt einem irgendwie keiner. Niemand kommt so und sagt, hey, also wenn du versuchst, du selber zu sein, dann wird sich das erstmal schrecklich anfühlen. Weil das wird ja auch so ein bisschen glorifiziert, ist das das richtige Wort? Ich weiß nicht, aber ne, es wird ja gesagt, okay, Selbstfindung ist total positiv, ist total befreiend, endlich zurück zu dir selbst oder keine Ahnung, ne, find deine eigene Stimme. Und das ist ja auch nicht komplett falsch, weil langfristig ist es total befreiend, aber eben am Anfang oft nicht. Ja, und damit willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Ich habe ehrlicherweise noch keine Ahnung, wie ich hier das Intro oder den Anfang in Zukunft gestalten werde. Deswegen dachte ich, ich starte einfach mal mit einem Satz passend zum Thema rein. Heute ist auf jeden Fall ein super heißer Tag. Es sind einfach, ich glaube, jetzt schon über 30 Grad draußen. Wir haben 10.30 Uhr. Ich habe das Gefühl, mein Kopf schmilzt, während ich rede. Aber ich werde jetzt trotzdem versuchen, diese Podcast-Folge aufzunehmen und habe mir tatsächlich für diese Folge auch ein paar Stichpunkte gemacht, weil das wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Auch, glaube ich, ein Thema, wo man wahnsinnig viel zu sagen kann. Aber auch schon wieder so ein bisschen die Frage ist, wo fängt's an, wo hört's auf? Deswegen dachte ich, ich gebe mir hier mal Mühe, das ein bisschen zu unterteilen, thematisch. Und ja, schauen wir mal, wo uns das hinführt. Also, um wieder so zurückzukommen zu dem Kern, ist so, ne, in der Realität würde man sich wünschen, dass sich das direkt total gut anfühlt. Wenn man versucht, man selber zu sein, wenn man sich weniger anpasst, wenn man irgendwie sagt, ich stehe jetzt für mich ein, ich bin jetzt so, wie ich eigentlich wirklich bin. Aber gerade am Anfang fühlt sich das alles andere als gut an. Und um zu verstehen, warum das eigentlich so ist, müssen wir uns aber zunächst mal angucken oder mal drüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir uns so jahrelang anpassen. Also gerade beim Autismus oder bei Neurodivergenz ist es ja speziell masking und natürlich auch nochmal in einer ganz anderen Ausprägung als jetzt zum Beispiel bei einer neurotypischen Person. Aber mir geht es tatsächlich nicht nur explizit um autistisches Masking, sondern es gibt ja zum Beispiel auch so Masking bei ADHS, ne, wenn wir da auch von klein auf lernen, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, dann bin ich für die meisten Menschen zu viel. Aber selbst wenn man nicht mal ADHS hat, wie das klingt, selbst wenn man nicht neurodivergent ist, dann kann man, glaube ich, diesen Glaubenssatz so verinnerlicht haben und deswegen will ich es gar nicht so komplett auf Autismus beschränken, aber bei Autismus sprechen wir da auf jeden Fall nochmal von einem sehr anderen Ausmaß. Das eigentliche Ding ist ja, Masking ist ja nicht nur einfach so, ah, ich passe mich jetzt ein bisschen an, sondern das ist ja im Prinzip eine jahrelange, auch wahnsinnig anstrengende Anpassungsleistung, die unser Nervensystem ja erbringen muss und bei dem das einfach über Jahre hinweg immer wieder die Erfahrung macht, ich bin nur dann sicher, wenn ich mich kontrolliere und wenn ich mein echtes Ich unterdrücke. Wenn wir so von klein auf in unserem Leben immer wieder die Erfahrung machen, wenn ich einfach so reagiere, wie ich von Natur aus bin, dann werde ich abgelehnt und die anderen finden mich dann komisch oder die grenzen mich aus oder reagieren irgendwie seltsam, dann lernen wir so daraus. Ich muss mich ständig selbst beobachten und anpassen, damit mir das nicht nochmal passiert. Also gerade bei Autismus heißt es dann zum Beispiel, man erzwingt den Blickkontakt, man unterdrückt bestimmte Bewegungen, kontrolliert die Mimik. Bei ADHS ist es vielleicht eher so dieses, ich bin zu viel, zu laut, zu impulsiv, also versuche ich weniger davon zu sein. Versuche ich mich quasi zusammenzureißen, damit das nicht so auffällt. Und das Ding ist, wenn wir das jahrelang machen, dann wird das irgendwann so unbewusst, dass wir gar nicht mehr aktiv drüber nachdenken. Also dann stehen wir nicht mehr da und denken, ah, okay, Moment, also muss ich jetzt vielleicht gerade mich anders verhalten, werde ich sonst abgelehnt, sondern wenn man das so über Jahre hinweg lernt, dann verinnerlicht man das irgendwann so tief, dass es kein bewusster Prozess mehr ist. Also das ist quasi so tief gespeichert, dass wir gar nicht mehr unbedingt anders können, weil es einfach ja so automatisiert läuft. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie so einen inneren Scanner. Also wir checken dann in Gesprächen pausenlos, war ich jetzt zu viel, war ich zu ehrlich, zu direkt, habe ich da irgendwie zu viel geredet und machen uns auch oft so nach den Gesprächen dann vielleicht sogar noch Gedanken darüber. Und was man eben nicht unterschätzen darf, ist, dass es im Alltag unfassbar viel Energie kostet und sich das auch einfach summiert. Das ist nicht mal so, dass es jetzt eine einzelne Interaktion ist und man dann sagt, okay, dieses eine Gespräch hat jetzt meinen ganzen Akku leer gesaugt, aber man darf nicht unterschätzen, wie sehr sich das summiert. Weil oft haben wir ja so gerade über den Tag verteilt 1000 kleine unsichtbare Anpassungen. Aber weil wir das eben schon immer so gemacht haben, fühlt sich diese massive Erschöpfung gar nicht mehr so, ja, wie diese Erschöpfung an, weil sich das für uns schon normal anfühlt. Also das ist quasi bei uns schon so ein Dauerzustand, dass wir das gar nicht mehr so bewusst differenzieren können. Wir kennen es ja auch irgendwie nicht anders. Und das entwickelt sich häufig, wahrscheinlich nicht immer, aber häufig so, dass wir so ein bisschen hypersensibel werden. Ne? Also später reicht dann irgendwie schon so ein genervter Blick von jemandem oder irgendwie ein komischer Tonfall oder so ein komisches Bauchgefühl in der Gruppe und wir merken das schon irgendwie. Und ja, tendieren so dazu, den Raum direkt zu scannen. Und wenn wir dann merken, dass irgendwas nicht stimmt, dann passen wir uns direkt an. Also wieder so dieser Automatismus, ne? Immer mit dem Ziel, dass die Stimmung harmonisch bleibt. Weil wenn die Stimmung harmonisch ist, dann hat das ja in der Vergangenheit immer Sicherheit bedeutet. Und wir haben ja gelernt, wenn wir uns anpassen, dann sind wir sicher. Also es ist ja so völlig logisch, dass wir dann auch dazu tendieren, uns immer weiter anzupassen, um eben diese Sicherheit auch nicht zu gefährden. Die Schattenseite davon so ein bisschen ist halt, wenn wir jahrelang gelernt haben, unsere eigenen Impulse, Überforderungen und auch so unsere Grenzen einfach wegzudrücken, um eben anderen zu gefallen, dann lernt unser Körper bzw. unser Nervensystem etwas, was eigentlich sehr traurig ist. Und zwar, meine eigenen Signale sind hier eh egal. Das führt dann so dazu, dass wir oft gar nicht mehr bemerken, wenn es uns zu viel wird. Also wir funktionieren einfach weiter, weil das eben dieser Automatismus ist, bis wir dann irgendwann komplett zusammenbrechen. Oft können wir gar nicht mehr unterscheiden, mache ich das jetzt gerade, weil ich das wirklich will? Oder mache ich das nur, weil ich gerade gut darin bin, das zu performen? Was ich halt daran auch so verrückt finde, ist, selbst wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, ja, sei einfach du selbst und würde dir so diese Erlaubnis geben und du würdest dir denken, ja, okay, cool, dann möchte ich jetzt ich selber sein. Es ist oft so, dass du irgendwann, gerade wenn du über Jahre und Jahrzehnte dich angepasst hast und dich so sehr daran gewöhnt hast, gar nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist, wenn du mal nichts für andere performst. Und das ist oft tatsächlich sehr paradox, weil diese Außenversion von uns, ne, das, was andere sehen, das, was man von außen irgendwie beobachten kann, die funktioniert oft total gut. Die funktioniert super, die kommt total gut an, die weiß auch genau, was erwartet wird und hat es einfach so ein Stück weit perfektioniert, sich daran anzupassen. Aber innerlich ist so diese Version von uns, die eigentlich total Angst davor hat, sich wirklich ungefiltert zu zeigen. Weil wir eben nie die Erfahrung gemacht haben, dass wir auch dann akzeptiert oder gewertschätzt oder geliebt werden, wenn wir einfach nur wir selbst sind. Genau deswegen fühlt sich dieses echte Zeigen dann plötzlich total gefährlich an. Was so ein total fieser Punkt ist, über den ich mir auch so total oft Gedanken mache, ist, dass gerade Masking und so jahrelang erlernte Anpassungsmuster nicht über den Verstand laufen. Ich sag mal, der erste Schritt ist natürlich immer, sich Dinge bewusst zu machen. Ne? Dass man zum Beispiel versucht, mal bewusst darauf zu achten, wann passe ich mich denn eigentlich an? Wann verhalte ich mich denn anders, als ich mich vielleicht intuitiv verhalten wollen würde? Wann kontrolliere ich irgendwie mein eigenes Verhalten? Wann kontrolliere ich meine eigene Außenwirkung? Also das bewusst zu erkennen, ist schon mal super wertvoll und das ist auch immer ein guter erster Schritt allgemein bei Mustern, die man so verinnerlicht hat, weil wenn ich mir das Muster bewusst machen kann, wenn ich selber bemerke, was ich gerade tue, dann ist es schon mal eine gute Basis, um das so aktiv ändern zu können. Es ist, glaube ich, weitaus schwieriger, wenn man noch gar nicht so bemerkt, ne, was ist eigentlich mein Muster und warum verhalte ich mich so. Ich glaube, je diffuser es ist, desto schwieriger wird's. Aber das Fiese ist halt, dass dieses Verstehen alleine nicht reicht. Ja, das ist so. Ich wünschte, es würde ausreichen, ne? Wenn wir das Muster verstanden haben, wenn wir erkennen, okay, da passe ich mich gerade an, dass es dann direkt bedeuten würde, dass wir das auch einfach ändern können, weil das würde so viel erleichtern im Leben. Aber leider ist es halt tatsächlich nicht so, weil dieses Muster eben nicht nur in unserem Kopf oder dem Verstand irgendwie verankert ist, sondern im Nervensystem. Und das Nervensystem lernt leider nicht über Wissen, das Nervensystem lernt nur über Erfahrung. Weil das ist ja genau der Punkt. Das hat ja sein Leben lang die Erfahrung gemacht, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, dann ist es nicht okay. Dann bin ich irgendwie zu viel, dann reagieren andere komisch. Und das ist so diese Erfahrung, die gespeichert wurde. Durch all diese kleinen Momente, in denen wir immer und immer und immer wieder gelernt haben, das ist immer noch so. Wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann bin ich immer noch zu viel. Dann reagieren die Leute immer noch komisch. Das ist, ne, also wenn man das jetzt zum Beispiel 20 Jahre lang so gelebt hat, dann hat sich das ja einfach extrem verfestigt. Das ist leider auch so ein Mechanismus, wenn man halt sein ganzes Leben mit diesen Mustern lebt, dann die lösen sich nicht irgendwann auf oder werden von alleine besser, sondern die verfestigen sich, weil man diese Erfahrung halt immer und immer und immer wieder macht. Die Konsequenz ist aber eben halt, wenn das Nervensystem über Erfahrung lernt, dann müssen wir korrigierende Erfahrungen machen. Dabei gibt es leider so einen Haken bei Neurodivergenz, und zwar, die Muster wiederholen sich oft ein Leben lang. Also oft ist es ja so, wenn du jetzt aufgewachsen bist, keine Ahnung, und du hast zum Beispiel in deiner Kindheit gelernt, ich muss mich immer anpassen, ich muss immer dafür sorgen, dass die Stimmung irgendwie harmonisch bleibt, dass die so stabil bleibt, ich darf nicht zu viel sein, ich muss meine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, weil wenn ich sage, was ich wirklich brauche, dann gibt's Streit. Dann eskaliert's, dann ist die Stimmung nicht mehr gut und dann bin ich dafür verantwortlich. Dann ist es also ein Muster, was du so gelernt hast, was sich natürlich auch irgendwie eingebrannt hat, sag ich mal. Aber wenn du erwachsen bist, dann bist du nicht mehr in der Situation. Das heißt, wenn du dann anfängst, dieses Muster aufzuarbeiten und korrigierende Erfahrungen zu machen, dann hast du es insofern ein Stück leichter, dass du dich nicht mehr in der Situation befindest, in der du früher warst, als du das Muster gelernt hast. Versteht ihr, wie ich meine? Gerade schwierig zu erklären. Das Ding bei Neurodivergenz ist aber, wenn du anfängst, Grenzen zu setzen, dann wird es generell immer Menschen geben, die das nicht cool finden, typischerweise die, die vorher davon profitiert haben. Aber wenn du zum Beispiel mit ADHS sagst, jetzt bin ich einfach so, wie ich bin und ich werde mich jetzt nicht mehr anpassen und ich werde jetzt einfach so sein, komplett ungefiltert, dann wird es Leute geben, die das weird finden. Auch wenn du, keine Ahnung, 20, 30, 40 oder 50 bist, dann wird es trotzdem immer noch Menschen geben, die denken, hä, die ist ja seltsam, warum ist sie denn jetzt so? Wenn du irgendwie dein eigenes Ding machst, dann wirst du auch Menschen finden, die dich dafür verurteilen werden. Also es ist leider nicht so dieses Phänomen von, okay, früher warst du in der Situation und hast das Muster gelernt, aber heutzutage bist du in einer ganz anderen Situation und deswegen hat das Muster gar keinen Sinn mehr. Also gerade bei Neurodivergenz, dass es leider schwierig ist, das zu verhindern, weil es halt immer noch Menschen geben wird, die die eben auf diese spezifischen Merkmale, sage ich mal, oder Verhaltensweisen von neurodivergenten Menschen einfach seltsam reagieren. Und das Ziel ist einfach so ein bisschen, sich ein Umfeld zu erschaffen, das dich quasi so akzeptiert, wie du bist. Also zum Beispiel vielleicht mit anderen neurodivergenten Menschen oder halt auch einfach mit Menschen, die sagen, ich verurteile das nicht. Keine Ahnung, wenn du mir manchmal ins Wort fällst, weil du sonst vergisst, was du sagen willst. Okay, verurteile ich nicht, ich weiß, wie du bist. Oder wenn du vielleicht mal kein Zeitgefühl hast, dass Menschen das irgendwie verstehen. Oder beispielsweise auch so in der Kommunikation. Wenn du zum Beispiel sagst, ich tue mich total schwer damit, Nachrichten zu beantworten. Dass du vielleicht einen Freundeskreis hast, der genau das weiß und wo man irgendwie guckt, okay, wie kann man das denn vielleicht anderweitig lösen? Also ich habe das tatsächlich ungelogen auch. Also gerade so meine beste Freundin, wir sind beide so, dass wir manchmal damit strugglen, auf Nachrichten zu antworten. Und um sicher zu gehen, dass der Kontakt nicht irgendwann abbricht, weil wir es einfach beide nicht gebacken bekommen, haben wir halt gesagt, okay, wir gucken einfach, dass wir uns regelmäßig sehen. Also dass wir auch direkt, wenn wir uns irgendwie getroffen haben, immer gucken, wann treffen wir uns das nächste Mal. Dass wir das auf jeden Fall immer safe haben. Dass wir nie in die Situation kommen, wo irgendwie der Kontakt abbricht, weil wir es einfach beide nicht geschafft haben, auf die Nachricht zu antworten. Was natürlich im Ernstfall auch nicht passieren würde. Also ich weiß auch, wenn es hart auf hart kommt, dann ist sie da. Dann kann ich die auch nachts um 3 anrufen und sie mich genauso. Aber ich schweife schon wieder ab. Was ich eigentlich sagen wollte ist, es ist, glaube ich, super wichtig, ein Umfeld zu haben, was versteht, wie du bist und warum du so bist und ja, da auch mit umgehen kann, beziehungsweise mit dem du da Lösungen finden kannst. Was auf jeden Fall auch so ein Ding ist, über das gefühlt nur ganz wenig gesprochen wird, aber was ich total wichtig finde, ist, wenn du anfängst, gegen erlernte Muster zu handeln, vor allem gegen Muster, die du dein ganzes Leben lang gelebt hast, dann kostet das richtig Energie und das darf man echt nicht unterschätzen. Ich finde, so ein bildlicher Vergleich ist so ein bisschen das Gym. Also viele Menschen sagen ja, okay, ich möchte regelmäßig Sport machen, ich möchte da jetzt hingehen und fangen auch an, weil das Anfangen vielleicht gar nicht mal der allerschwerste Punkt ist. Also das Anfangen ist schon auf jeden Fall eine Hürde und das zu schaffen ist schon mal super. Aber was noch viel schwieriger ist, ist das Dranbleiben. Und beim Gym zum Beispiel, ganz viele Menschen brechen ja dann auch wieder ab oder ziehen das nicht langfristig durch. Aber nicht, weil sie eigentlich keinen Sport machen wollen, sondern halt, weil es ihnen schwerfällt, dran zu bleiben, weil der Rest des Alltags auch wahnsinnig anstrengend ist. Wenn da vielleicht irgendwie noch ein Job hinzukommt oder irgendwie noch Kinder oder tausend andere Verpflichtungen und Dinge, dann ist vielleicht so das Gym das, was als erstes wieder hinten überfällt. Weil man sich denkt, nee, dafür habe ich jetzt gerade echt nicht die Kapazitäten, auch wenn ich das eigentlich möchte. Bei Mustern ist es eigentlich so ein bisschen ähnlich, nur dass man es eben nicht sieht, weil da niemand die Sporttasche packt und irgendwo hingeht. Aber wenn du ein Verhaltensmuster gelernt hast und dann anfängst, dagegen zu handeln, dann kostet dich das jedes Mal wieder innerlich Überwindung und auch Energie. Das ist so ein bisschen wie bei Angst, ne? Da gibt es ja auch so Expositionstherapie zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, ganz banales Beispiel, wenn du Angst hast vor Hunden und jedes Mal, wenn dir ein Hund entgegenkommt auf dem Bürgersteig, dann wechselst du die Straßenseite. Dann kannst du ja nie die Erfahrung machen, dass der Hund eigentlich gar nicht gefährlich ist. So, du kannst dich gar nicht dran gewöhnen. Aber wenn du sagst, okay, ich bleibe jetzt auf dieser Straßenseite und ich gehe jetzt an dem Hund vorbei, dann fühlt sich das erstmal gar nicht gut an. Also dann ist das erstmal extrem anstrengend und kostet auch innere Überwindung. Und das ist so, gerade wenn man sehr im Stress ist, wenn man irgendwie einen sehr vollgepackten Alltag hat, wenn man sagt, ich bin energiemäßig schon am Limit, dann ist manchmal einfach genau diese Konfrontation das, was man nicht mehr schafft, weil dafür die Energie nicht mehr ausreicht und man denkt, das packe ich einfach nicht mehr. Und ich glaube, das darf man sich auch so selber vor Augen führen, weil wenn man das schafft, selbst wenn das nur so ein Baby-Step ist, ne, dann darf man auf jeden Fall auch stolz auf sich sein, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und auch wenn das so kleine Sachen sind, wo Außenstehende denken, so, hey, ja, also das war ja jetzt wirklich nicht wild, dann kann sich das trotzdem innerlich sehr, sehr groß anfühlen und dann darf man auch darauf stolz sein. Und das ist eigentlich auch schon so eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, weil die Bedeutung von so Handlungen, wenn man sich jahrelang angepasst hat, fühlt sich oft komplett unverhältnismäßig an. Und das Ding ist, es geht nicht darum, wie groß die Sache, also zum Beispiel die Handlung jetzt rational war oder wie das für Außenstehende aussah, sondern wie sich das für dein Nervensystem anfühlt. Ich glaube, das kann man ganz gut am Beispiel von einer Instagram-Story erklären. Also es geht eigentlich nicht um Instagram, es geht nicht um Content Creation, aber das ist so ein relativ anschauliches Beispiel und lässt sich, glaube ich, ein bisschen besser erklären, als wenn man jetzt so eine komplexe soziale Dynamik nimmt. Wenn wir jetzt mal die Instagram-Story nehmen, ne? Wenn ich jetzt mal so von mir rede, ich möchte eine Instagram-Story posten und eigentlich ist es überhaupt nichts Wildes, weil, naja, es ist eine Instagram-Story. Also in 24 Stunden ist die wieder weg, so Menschen scrollen an ihrem Handy, sind vielleicht, keine Ahnung, essen noch nebenher, gucken noch nebenher eine Serie, swipen so durch ihre Stories, klicken da mal irgendwie durch, sehen das vielleicht 2 Sekunden lang, wenn überhaupt, swipen weiter und vergessen es wieder. Also rein objektiv gesehen ist so diese Story wirklich irrelevant. Da kann eigentlich gar nichts passieren. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich fange jetzt irgendwie mit Instagram an oder keine Ahnung, ich habe vorher nicht regelmäßig Stories gepostet und möchte dann jetzt mehr ich selber sein und möchte mehr persönliche Inhalte auf Instagram teilen und fange das dann irgendwie über Stories an, dann kann sich das für mich subjektiv trotzdem riesig anfühlen. Obwohl es das nicht ist. Weil gerade beim Nervensystem so Muster auch so körperlich gespeichert sind. Ne? Das heißt, eigentlich ist es nur eine Instagram-Story. Aber das Nervensystem schlägt trotzdem so direkt Alarm und fragt so, ja okay, aber was ist jetzt die Konsequenz? Was ist jetzt die Bedeutung? Also wenn ich das jetzt poste, was bedeutet das dann für die Zukunft? So nach dem Motto, ah, ich poste jetzt nicht nur eine Story, sondern ich lege jetzt eine neue Identität fest. Ich mache mich jetzt angreifbar. Alle werden mich dann bewerten. Ich kann dann nicht mehr zurück. Also wenn ich das jetzt gepostet habe, dann kann ich das nicht mehr einfach rückgängig machen. Dann haben das Menschen gesehen. Ich muss jetzt erst ein komplett fertiges Selbstbild quasi präsentieren, bevor ich anfangen darf. Und das Verrückte ist, das ist eigentlich einfach nur ein Schritt. Es ist eine Instagram-Story. Ich kann die posten, ohne dass es irgendwas bedeuten muss. Ich kann die posten, ohne dass mich das zu irgendetwas verpflichtet. Ich kann die posten und dann 3 Monate lang gar nichts mehr posten. Also eine Story verpflichtet mich ja nicht dazu, für den Rest meines Lebens alles jetzt öffentlich auf Instagram zu teilen. Aber das ist halt, wie sich das anfühlt oder anfühlen kann. Es fühlt sich dann oft nicht an wie, ah okay, ich teile jetzt hier mal unverbindlich irgendwas, sondern das fühlt sich an wie, oh Gott, ich teile jetzt etwas und Menschen sehen das und die könnten mich dann dafür verurteilen und dann könnte, weiß ich nicht, dann könnte mich das dazu verpflichten, jetzt die Seite so und so aufzubauen und wo will ich dann mit der Seite in 10 Monaten sein? Das ist ganz, ganz schwer zu erklären, aber ihr könnt ja mal darauf achten, wenn ihr irgendwie so Baby-Steps macht, also wenn ihr so kleine Schritte macht und sagt, ich möchte jetzt gerne mal versuchen, mich irgendwie zu zeigen, zum Beispiel auf Social Media oder es kann auch außerhalb von Social Media sein, in irgendeiner Form, wenn ihr sagt, ich mache mal einen kleinen Schritt, ich versuche mal ein bisschen mehr ich selbst zu sein, wie sich das innerlich anfühlt. Weil oft fühlt sich das so viel größer an, als es eigentlich ist. Das ist so verrückt, weil von außen betrachtet ist es so eine kleine Geste, so eine kleine Sache, aber innerlich fühlt sich das einfach an, als würde sich jetzt die ganze Welt verändern. Das ist so, als würdet ihr auf der Straße zu irgendwem hingehen und würdet, keine Ahnung, würdet die Person ansprechen, würdet ihr sagen, oh, keine Ahnung, dein Kleid sieht voll schön aus, mir gerade aufgefallen. Und euer Nervensystem macht daraus, ey, okay, jetzt muss ich die Person dann heiraten, weil ich habe die ja angesprochen. Also was ist jetzt die Konsequenz und wie geht das weiter? Und was bedeutet das, wenn ich die jetzt angesprochen habe? Und was muss ich jetzt daraus machen? Und was sagt das jetzt über mich aus? Also tausend Fragen, die eigentlich in dem Moment gar nicht dran wären, gar nicht wichtig sind, weil du eigentlich einfach nur einen Schritt machen willst. Aber dein Nervensystem sieht halt nicht diesen einen Schritt, sondern sieht halt eine wahnsinnige Konsequenz, von der es glaubt, dass sie da dran hängt. Was dann noch so ein bisschen erschwerend hinzukommt, ist, dein Nervensystem hat ja gelernt, okay, ich muss mich anpassen, damit ich mich selber schützen kann. Ich muss mich selber vor der Situation schützen, weil wenn ich mich nicht schütze, dann bedeutet das, ich habe keine Sicherheit und ich begebe mich in Gefahr. Das heißt, du wirst natürlich immer rationale und vernünftige Gründe finden, warum du etwas nicht tun solltest. So. Und das Ding ist, die Gründe sind nicht mal falsch. Also man könnte nicht sagen, nee, das ist alles Schwachsinn. Zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt überlege, möchte ich anfangen, persönliche Inhalte auf Social Media zu teilen, dann ist es ja grundsätzlich völlig fein und völlig so valide, dass ich mir überlege, wie viel möchte ich denn öffentlich preisgeben? Also was möchte ich denn, was Menschen sehen, auch vielleicht Menschen, die ich gar nicht so gut kenne, weil theoretisch, sobald das öffentlich ist, kann es ja jeder sehen. Also was sind denn Informationen, die ich öffentlich teilen wollen würde, von denen ich grundsätzlich fein damit bin, wenn das Menschen sehen, mit denen ich vielleicht auch gar nicht viel zu tun habe? Das ist valide, sich das zu fragen. Das ergibt Sinn. Aber oftmals ist es halt so, dass gerade diese rationalen und vernünftigen Gründe auch ein Stück weit eine sehr, sehr effektive Schutzstrategie sind, ne? Weil wir finden halt Argumente, die sich für uns selber so logisch anhören, dass sie einfach rechtfertigen, warum wir das jetzt nicht machen sollten. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe ja vor 3 Monaten dieses Vorstellungsvideo gepostet. Das war das erste Video, was ich bei diesem Instagram-Kanal gepostet habe. Und es war ja verhältnismäßig relativ persönlich, weil ich ja so ein bisschen meine Geschichte geteilt habe. Und das haben ja auch ein paar Menschen gesehen. Und Stunden bevor ich das gepostet habe, also es hat schon damit angefangen, dass ich das tagelang aufgeschoben habe, dass ich tagelang dachte, will ich das wirklich posten, weil sich das riesig angefühlt hat. Und selbst an dem Tag selber, wo ich eigentlich für mich innerlich schon entschieden hatte, dass ich das posten möchte, hat mich das so innerlich auseinandergenommen, dass ich wirklich bis kurz vorher dachte, ich lösche das wieder, ich poste das nicht, das schaffe ich nicht, das nimmt mich auseinander. Ich habe Stunden vorher... Also hat sich das wirklich angefühlt, als, ich weiß nicht, als würde die Welt zusammenbrechen in dem Moment, wo ich dieses Video veröffentliche. Und das ist eigentlich nur ein Video, aber ne, das ist wieder der springende Punkt von, was es objektiv bedeutet versus wie es sich innerlich anfühlt. Und was so tricky dabei ist, ist, dass halt das Nervensystem auch, das ist ja nicht einfach abgeschottet vom Rest des Körpers und einfach nur kognitiv, sondern das ist ja extrem verwoben so mit dem Rest des Körpers. Das ist ja auch ein Riesenkomplex, auch mit Autoimmunerkrankungen und Traumata und allem, aber das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall führt es dann eben dazu, dass sich Sachen, die wir so erlernt haben, über dieses Muster halt auch einfach sehr körperlich anfühlen. Also zum Beispiel, wir merken dann nicht nur irgendwie einen inneren Widerstand und versuchen dann rational zu sagen, nee, ich sollte das besser nicht machen, sondern das fühlt sich eben auch sehr körperlich an. Uns ist dann vielleicht irgendwie übel oder wir haben Herzrasen oder ja, fühlt sich einfach körperlich nicht gut an, vielleicht so innere Unruhe. Und zum Beispiel bei diesem Vorstellungsvideo hatte ich das auch. Also mir war stundenlang so unterschwellig die ganze Zeit übel. Also ich habe mich über Stunden so gestresst, auch wenn ich gar nicht aktiv darauf gewartet habe, das Video zu posten, sondern einfach versucht habe, noch meinen Tag weiterzuleben. Aber es hat mich unterbewusst so unter Druck gesetzt und so gestresst, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo das gepostet werden sollte, dachte, nee, das kann ich nicht. Ich muss es wieder löschen, das gleiche sehen das Menschen und dann, weiß ich nicht, dann habe ich keine Kontrolle darüber, was passiert. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Wenn du Sachen teilst und so für dich selber einstehst, wenn du die Sachen so rüberbringst, wie du es eigentlich machen würdest, dann hast du keine Kontrolle darüber, wie Menschen reagieren. Das fühlt sich nicht gut an, um es mal, jetzt fällt mir kein Wort ein, um es mal harmlos auszudrücken. Ich zeige mich und ich weiß nicht, wie Menschen darauf reagieren. Und ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich so zeige, die Menschen nicht unbedingt positiv darauf reagieren. Aber ich mache es trotzdem, um eben diese korrigierenden Erfahrungen zu machen. Auf jeden Fall kann man sich dann natürlich rational sagen, ja nee, also das Video sollte ich jetzt besser nicht posten, weil Menschen könnten das ja sehen und könnten mich dafür verurteilen. Menschen, die mich vielleicht schon kennen, die könnten dann ein ganz anderes Bild von mir haben. Menschen, mit denen ich, keine Ahnung, mit denen ich schon Kontakt hatte, wegen, also weiß nicht, in der Vergangenheit wegen irgendwas, die könnten dann denken, boah, die ist aber eigentlich schwach, also, hey, keine Ahnung, hier zusammengebrochen und jetzt postet die das bei Instagram, das ist ja seltsam. Also Menschen könnten tausend Dinge denken und ich kann es null beeinflussen. Und das ist natürlich auch so ein relativ großer Gedanke, der auch so ein bisschen beängstigend sein kann. Und wenn ich mir jetzt rational sage, nee, das ist taktisch schon besser, das Video nicht zu posten, weil ich mache mich ja dann nicht so verletzlich, dann wäre das grundsätzlich berechtigt. Also ich könnte, glaube ich, tausend Gründe finden, warum ich am besten dieses Vorstellungsvideo nie posten sollte. Das, was auch so fies ist bei Vermeidung, also in dem Moment wäre es ja, ich vermeide zu handeln, ich vermeide mich selber zu zeigen, ich bleibe lieber angepasst, ich gehe nicht in diese Situation, die mich mit etwas konfrontiert, ich gehe das Risiko nicht ein und es würde sich kurzfristig gut anfühlen. Wenn ich das Video nicht poste, wenn ich das einfach lösche, wenn ich das einfach nie hochlade, dann geht es mir in dem Moment deutlich besser. Dann ist mir nämlich nicht mehr körperlich übel, dann sitze ich nicht mehr da und habe irgendwie Herzrasen. Dann muss ich mir gar keine Gedanken mehr darüber machen, was Menschen dann über mich denken könnten. Dann habe ich in dem Moment gefühlt 100 Sorgen weniger. Und das ist auch der Grund, warum Vermeidungsmuster oft so tief verankert sind. Weil jedes Mal, wenn wir die Aktion vermeiden und stattdessen einfach nicht handeln, wir ja in dem Moment erstmal erleben, dass sich das erleichternd anfühlt, weil die Gefahr für den Moment vermeintlich weg ist. Naja, nicht nur vermeintlich, in dem Moment ist sie wirklich weg. Aber Vermeidung und Masking und Anpassen hat halt einen wahnsinnig hohen Preis und dieser Preis ist langfristig. Es fühlt sich in dem Moment gut an, weil wir in dem Moment diese akute Gefahr und die Möglichkeit, irgendwie bewertet zu werden und wieder schlechte Erfahrungen zu machen, vermeiden, aber uns langfristig das nehmen, was wir eigentlich gerne hätten. Und das ist so zum einen die Freiheit, wir selbst zu sein, uns einfach so zu zeigen, wie wir wirklich sind, uns nicht mehr die ganze Zeit anpassen zu müssen, weil gerade dieses Anpassen ja wahnsinnig viel Energie kostet. Das ist ja nicht einfach nur, dass wir sagen, ach, es wäre halt netter, wenn ich mich nicht mehr anpassen müsste, sondern jedes Mal, wenn wir uns anpassen, kostet das wahnsinnig viel Energie. Und wir verraten uns ja auch irgendwie so ein bisschen selber und wir haben ja auch gar keine Chance rauszufinden, was tut mir eigentlich gut und was ist mir wichtig und was brauche ich eigentlich, wenn wir nie anfangen, diesen Weg zu gehen? Und das ist auch so ein bisschen das, was diesen ganzen Prozess so hart macht, dass wir diese Belohnung oft nicht in dem Moment bekommen, sondern sehr viel später. Und dass wir nur in Baby-Steps anfangen können, aber wahnsinnig viele davon brauchen, bis es sich irgendwann wirklich befreiend anfühlt. Der langfristige Effekt ist, dass wir genau dahin kommen, wo wir gerne hinwollen, dass wir so sein können, wie wir eigentlich wirklich sind, was sich dann wahnsinnig befreiend anfühlt und dass wir zum ersten Mal die Erfahrung machen, dass Menschen uns wertschätzen für die Art, die wir eigentlich haben, so für den Menschen, der wir eigentlich wirklich sind. Und das ist unglaublich wertvoll, weil ich glaube, es gibt kein befreienderes und kein schöneres Gefühl, als so gerade auch nach Jahren des Anpassens die Erfahrung zu machen, dass Menschen dich für die Person lieben, die du eigentlich wirklich bist. Und dass du dich mit Menschen umgeben kannst und dich eigentlich gar nicht mehr anpassen musst und die dich so akzeptieren, beziehungsweise dich sogar nicht nur akzeptieren, sondern wirklich dafür wertschätzen, wie du bist. Also selbst Sachen, die du an dir selber vielleicht total negativ empfunden hast, von den anderen Menschen gar nicht als negativ bewertet werden. Und diese Erfahrung zu machen, ist wirklich so wertvoll und so heilsam auch irgendwie. Aber das Schlimme, also das Schlimme ist vielleicht das falsche Wort, aber das Fiese ist halt, dass du nicht an den Punkt kommen kannst, wenn du nicht anfängst, den Weg zu gehen. Und der Weg fühlt sich halt extrem steinig an. Was du im Prinzip machen kannst, wenn du sagst, ich möchte mehr ich selbst sein. Es fühlt sich an wie ein riesiger Prozess und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und es fühlt sich irgendwie beängstigend an und ich vermeide das vielleicht lieber. Dann ist wirklich in Baby-Steps anzufangen. Ich meine wirklich Baby-Steps. Ich sage das halt absichtlich so, weil das wirklich teilweise Schritte sind, die so klein sind, dass Außenstehende vielleicht nicht mal merken, dass du irgendwas machst. Das kann zum Beispiel schon anfangen damit, dass du etwas nicht machst, was du vorher gemacht hast. Wenn du, keine Ahnung, jetzt mal wirklich ein fiktives Beispiel, wenn du dich mit einer Person unterhältst und normalerweise hättest du vielleicht das Gespräch immer am Laufen gehalten und hättest genau das gesagt, was die Person hören möchte, und hättest das Gespräch nicht verlassen, obwohl du merkst, es kostet dich total viel Energie, dann wäre zum Beispiel so ein Baby-Step, das Gespräch einfach mal früher zu verlassen. Einfach mal für dich selber zu sagen, nee, ich merke, das zieht mir gerade total viel Energie. Ich beende das jetzt einfach mal früher. Ich entziehe mich quasi einfach mal dieser Situation und schone so meine eigenen Ressourcen. Was dann so der nächste Schritt wäre, wäre, dass du versuchst, ich sag mal, selber sichtbar zu werden oder dich selber zu zeigen, auch wieder in Minischritten, um überhaupt die Erfahrung machen zu können, dass wenn du so bist, wie du bist, das okay ist und dass Menschen dich nicht automatisch dafür ablehnen oder seltsam reagieren oder irgendetwas Schlimmes passiert. Weil dein Nervensystem kann noch nicht unterscheiden zwischen, ich poste eine Instagram-Story und ich werde gerade von einem Säbelzahntiger verfolgt und wenn ich jetzt nicht renne, dann bringt es mich um. Und wenn wir das mal wieder so am Beispiel der Instagram-Story betrachten, auch wenn ihr gar keine Creator werden wollt, wie gesagt, ne, es geht nicht um Instagram, es geht nicht um die Story, es ist nur einfach ein anschauliches Beispiel, dann wäre zum Beispiel ein Weg zu sagen, ich poste eine Instagram-Story, also wo ich nicht das Gefühl habe, okay, ich exponiere mich jetzt komplett, ich teile jetzt irgendwie mein verletzlichstes Innenleben, aber vielleicht erstmal irgendwas, was sich total harmlos anfühlt. Vielleicht irgendwas Alltägliches, vielleicht irgendwas, wo ihr so innerlich das Gefühl habt, okay, das ist eigentlich safe, dafür kann mich im Prinzip niemand verurteilen. Und dann postet ihr das und Menschen sehen das und ihr macht die Erfahrung, dass die Welt nicht untergeht und dass ihr danach immer noch lebt. Das fühlt sich nicht direkt an wie die riesige Erleichterung. Das ist auch so ein bisschen das Tragische, weil das wäre natürlich total schön, wenn man dann direkt geflutet wird mit Glück und die Erfahrung macht, ah, das war so super, das möchte ich gerne immer wieder machen. Das ist halt ein Baby-Step und es braucht wirklich sehr viele davon, bis man wirklich die Erfahrung so ein bisschen verinnerlichen kann, dass sich das nicht schlecht angefühlt hat und dass auch nichts passiert ist. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn wir jetzt zum Beispiel 20, 30, 40, keine Ahnung, wie lange auch immer, Jahre mit einem Muster gelebt haben, dann können wir natürlich nicht dreimal gegen das Muster handeln und dann erwarten, dass es einfach schon komplett sich aufgelöst hat und dass wir jetzt das ganze Muster so umprogrammiert haben und jetzt alles anders läuft. Das wäre wunderschön, aber gerade wenn es so Jahre gedauert hat, dieses Muster ja aufzubauen, dann dauert es meistens auch relativ lange, dagegen wieder anzukommen. Aber das Ziel ist im Prinzip, mit jedem kleinen Baby-Step immer wieder die Erfahrung zu machen, wenn ich so handle, passiert nichts. Also vor allem nichts Schlimmes. Vielleicht passiert sogar was Gutes. Vielleicht postest du irgendwann eine Story und Menschen reagieren darauf und sagen, oh mein Gott, ja, so fühle ich mich auch. Oder du hast genau das in Worte gefasst, was ich auch immer fühle, aber ich hätte es nicht so beschreiben können. Oder irgendwie danke, dass du das teilst, weil ich habe mich so alleine damit gefühlt. Und das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass das irgendwann passieren wird. Aber das Ziel ist im Prinzip, so lange oder so oft so diese Baby-Steps zu wiederholen, bis es sich nicht mehr gefährlich anfühlt. Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir dann wieder die Instagram-Story nehmen und du teilst welche, die vielleicht erstmal total harmlos sind und machst die Erfahrung, dass nichts passiert, dann ist das schon mal ein super Schritt. Und vielleicht hast du dann mit der Zeit so ein bisschen mehr den Mut und denkst dir, okay, ich kann jetzt mal etwas teilen, was so ein bisschen persönlicher ist. Ne? Wie gesagt, nicht direkt komplett kopfüber ins kalte Wasser springen, sondern einfach das so ein bisschen steigern. Und was auch ein Win ist, was man übrigens überhaupt auch nicht unterschätzen darf, ist, wenn du zum Beispiel dann die Instagram-Story postest, wenn du halt einen Schritt machst, das nicht wieder zurückzunehmen. Das zu machen und auszuhalten, dass du das gemacht hast. Weil das ist tatsächlich auch komplett underrated, weil oft ist es ja so, dass wir so, ne, wie beim Gym zum Beispiel wieder. Wir fangen an, wir haben den Impuls, wir machen das, wir gehen hin, fühlt sich erstmal gut an und dann 2 Stunden später, also beim Gym vielleicht nicht 2 Stunden später, aber bei der Instagram-Story zum Beispiel, 2 Stunden später denken wir, oh Gott, war das vielleicht doch zu viel? War das vielleicht doch seltsam? Sehen das jetzt vielleicht doch Menschen und verurteilen mich dann irgendwie dafür? Haben die dann doch einen ganz komischen Eindruck? War das vielleicht doch die falsche Entscheidung? Und das ist tatsächlich, also zum Beispiel bei Social Media, ganz, ganz tückisch, weil du ja nicht zwangsläufig direkt so diese Resonanz bekommst, sondern manchmal erstmal irgendwie in der Luft hängst, weil der Algorithmus vielleicht auch mal ein bisschen unterschiedlich funktioniert, weil die Leute auch mal weniger am Handy sind. Das Ziel ist dann, dieses Gefühl auszuhalten, beziehungsweise das Gefühl einfach so mitzunehmen und nicht direkt wieder nachzugeben. Weil wenn du dann sagst, okay, das fühlt sich jetzt irgendwie doch nicht gut an, ich lösche das jetzt wieder, dann bestätigst du wieder dieses alte Muster und wieder so dieses Gefühl und bringst dir selber wieder bei, ja, das ist nicht gut oder nicht okay, wenn ich gegen das Muster handle. Ich sollte das lieber wieder revidieren. Und das ist ja die Erfahrung, die wir eigentlich nicht weiter vertiefen wollen. Was mir auf jeden Fall abschließend noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, es ist normal, dass es sich falsch anfühlt, gegen das Muster zu handeln. Das Muster bedeutet ja Sicherheit. Also wir haben das ja gelernt, okay, wenn ich mich anpasse, wenn ich dann lieber einfach das sage, was andere erwarten, was andere irgendwie hören wollen, dann bin ich sicher. Und dementsprechend fühlt sich das total vertraut an und es fühlt sich richtig an. Und wenn wir jetzt anfangen, gegen das Muster zu handeln und zum Beispiel zu sagen, okay, ich traue mich jetzt was, vielleicht, keine Ahnung, in der Gruppe, ich sag mal was oder gegenüber meinen eigenen Freunden bin ich vielleicht mal offener, sag vielleicht mal irgendwie einen ehrlicheren Satz oder setz vielleicht mal eine Grenze, wo ich vorher einfach nur immer alles akzeptiert habe, dann wird sich das nicht geil anfühlen. Dann wirst du nicht da stehen und dir denken, oh ja, super, cool, dass ich das jetzt mal gemacht habe, ne, war eine gute Erfahrung. Das wird sich in dem Moment anfühlen wie eine Katastrophe. Das wird sich anfühlen, als hättest du gerade den größten Fehler deines Lebens gemacht. Das ist so tricky, weil das Nervensystem halt bei sowas so schnell brennt geradezu. Es kann auch sein, dass du irgendwie in einem Gespräch was sagst und dann wachst du nachts auf und denkst dir, oh Gott, warum habe ich das gesagt? Und es fühlt sich an, als hättest du einen riesigen Fehler gemacht, obwohl du eigentlich gar nichts falsch gemacht hast. Einfach nur, weil du gegen das bekannte Muster gehandelt hast. Also diese Muster sind wirklich so stark, so mächtig, könnte man fast schon sagen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube, es ist super wichtig zu wissen, dass dieser Selbstfindungsprozess oder dieses ich werde mehr ich selber, ich stehe mehr für mich selber ein, dass sich das währenddessen leider lange nicht wirklich gut anfühlt. Also, dass du ganz, ganz oft aus diesem vertrauten, bekannten Muster raus musst und dass es aber wirklich normal ist, wenn sich das währenddessen nicht gut anfühlt. Ich glaube, man darf sich davon nicht verunsichern lassen, weil man ja sonst super schnell dazu tendiert zu denken, ja, okay, das fühlt sich jetzt falsch an, dann ist es ja bestimmt auch falsch. Und das Paradoxe ist, es fühlt sich falsch an und das ist normal und das bedeutet nicht, dass es falsch ist. Und ich glaube, das hilft sich aber ein bisschen, das hilft sich, ja genau. Das hilft, wenn man sich das auch wieder jedes Mal einfach bewusst macht. Jedes Mal, wenn man handelt und man denkt, ich schaffe das nicht, ich muss es wieder löschen, ich muss wieder zurück zu den Bekannten, sich selber einfach zu sagen, das ist normal, es darf sich so anfühlen, das ist so ein völlig normaler Teil des Prozesses und das bedeutet nicht, dass das, was ich gerade gemacht habe, falsch ist. Es bedeutet einfach nur, dass es sich wahnsinnig unsicher anfühlt, weil es das Gegenteil von dem ist, was ich mein Leben lang gelernt habe. Und einfach wirklich zu versuchen, dieses Verständnis für sich selber aufzubringen. Und genauso wie auch beim Gym, es ist auch so, dass so Rückschritte total normal sind. Also die sind einfach Teil des Prozesses. Wenn du vielleicht regelmäßig ins Gym gehst, du gehst zweimal pro Woche dahin und dann hast du aber einfach eine stressige Phase und schaffst es einfach mal 2 Wochen gar nicht hinzugehen, dann denkt man ja auch schnell so, ah, jetzt ist ja eh egal, dann gehe ich einfach nie wieder hin. Aber eigentlich weiß man ja auch, dass es eigentlich normal ist und überhaupt nicht schlimm ist, wenn man mal 2 Wochen nicht hingeht. Und genauso ist es bei dem Muster auch. Es ist so völlig normal, irgendwie Rückfälle zu haben. Es wird immer mal wieder passieren, dass du denkst, okay, jetzt schaffe ich das, jetzt zeige ich mich, jetzt handle ich irgendwie und beim nächsten Mal schaffst du es dann vielleicht wieder nicht, weil dir einfach gerade die Kraft fehlt, weil es einfach gerade zu stressig ist. Und du denkst, okay, jetzt ist alles verloren, aber eigentlich ist nichts verloren. Und gerade bei Mustern, die wir so unser Leben lang gelernt haben, ist es super normal, dass es nicht immer nur leichte Phasen gibt und dass es nicht immer nur Erfolgserlebnisse gibt. Also auch so diese Rückschläge sind so total Teil des Prozesses. Und ich glaube, auch dadurch darf man sich nicht verunsichern lassen. Ja, das war's dann an der Stelle auch schon mit dieser Folge. Also schon ist gut. Ich gucke hier gerade auf die Aufnahme und bin irgendwo bei über 40 Minuten. Also ich würde sagen, dass das auf jeden Fall eine der längeren Podcast-Folgen war. Ich denke nicht, dass die nächsten auch alle so lang werden? Was? Oh Gott, es ist definitiv zu warm. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Das ist manchmal so das Ding bei ADHS, dass man einfach von einem Gedanken zum nächsten springt und sich manchmal auch wahnsinnig lange an welchen aufhält und das dann 17 Mal aus jeder Perspektive erklärt. Falls ihr selber auch ADHS habt, vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr die Folge gehört habt, ihr könnt auch sehr, sehr gerne immer irgendwie bei Instagram schreiben oder eure Gedanken dazu teilen oder mir irgendwie Feedback geben. Ich freue mich auf jeden Fall immer sehr darüber. Also ja, macht euch auf jeden Fall da keinen Kopf. Traut euch gerne, wenn ihr schreiben möchtet, dann schreibt sehr gerne. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal.